Das Hauptthema heute Abend ist, wie schon angesprochen wurde, Globalisierung/Privatisierung und was damit zusammenhängt. Und ich darf vielleicht vorab sagen, dass es mein Wunsch wäre, den Fokus heute Abend in die Richtung zu lenken, wie wir diesen Entwicklungen begegnen können, was wir dagegen tun können und was das eigentlich mit uns zu tun hat, mit uns und mit unserer persönlichen Entwicklung und auch mit unseren Gruppen und Arbeitszusammenhängen, in denen wir arbeiten. Ich gehe auch davon aus, dass der Kreis von Menschen, der jetzt hier im Raum ist, eine gewisse Vorbildung hat bei Globalisierungsthemen, sodass es nicht unbedingt notwendig ist, wieder ganz bei Null anzufangen, was ist GATS, was ist TRIPS, was ist die WTO. Da setzen wir mal einfach voraus, dass wir auch nicht immer die gleichen Katastrophen uns gegenseitig erzählen, sondern dass wir auch stärker in eine Bewegung kommen, verbunden mit der Frage, was können wir denn tun, um dem zu begegnen. Um aber trotzdem uns einzustimmen, was das Ganze bedeutet und worum es geht, möchte ich ein paar kurze Geschichten aus dem Ausland erzählen, auch ganz aktuelle. So fange ich zum Beispiel damit an, was ich in der letzten Woche gemacht habe. In der letzten Woche habe ich ein Mail bekommen von Freunden aus Argentinien, die jetzt gerade in der Situation sind, in der vor einem halben Jahr Freunde in Bolivien waren, in El Alto und La Paz. Sie haben diese Entwicklung vielleicht in den Medien mitbekommen. Die Konzerne und auch die politischen Eliten hatten überhaupt kein Problem damit, weiter in Bolivien den Leuten die Wasserversorgung wegzunehmen, obwohl im Jahr 2000 in Cochabamba die größten Auseinandersetzungen, die bis jetzt bekannt sind, überhaupt stattgefunden haben. Da sollte man meinen, naja, wenn schon mal das Kriegsrecht ausgerufen wurde und wenn schon mal scharf auf die Bürger geschossen wurde wegen einer Wasserfrage in Bolivien, dann sollte man doch sagen, da erstmal die Finger davon lassen. Weit gefehlt. Mit sehr aggressiver Haltung haben deutsche Institutionen wie GTZ, BMZ und auch die Deutsche Botschaft dabei geholfen, dass der Konzern Suez weiter die Wasserversorgung in El Alto und La Paz betreiben kann, obwohl die Bürger mehr als deutlich gemacht haben, dass sie das nicht möchten. Dass es bei diesen ganzen Auseinandersetzungen Erfolge gibt, das kann uns Mut machen. Und so wie in Cochabamba Bechtel rausgeschmissen worden ist, durch Bürger, einfach durch Bürger- und Nachbarschaftskomitees, Neighborhood-Komitees, wie die Bolivianer sich da selber bezeichnen, so ist es auch in El Alto und La Paz gelungen, innerhalb von 4 Monaten Suez rauszuschmeißen. Und nicht nur das, was besonders erfreulich ist, dass es gelungen ist, den Präsidenten Carlos Mesa wegen seiner Haltung in dieser Frage auch direkt mit rauszuschmeißen. Das kündigen die Bolivianer direkt an. Die kündigen an, wenn der Präsident gehen soll, und sie setzen das auch durch. Man müsste sich noch mal ausführlicher darüber unterhalten, wie sie das machen und wie sie dabei vorgehen. Noch erfreulicher ist, dass der jetzige Präsident, der neue Präsident in Bolivien, Evo Morales, das erste Mal jemand aus der indigenen Bevölkerung ist. Das ist insofern erfreulich, als dass es bis jetzt völlig klar war, dass immer die Weißen in Südamerika über die indigenen Völker regieren, also die Arroganz, die seit 500 Jahren hier bekannt ist und vorherrscht. Sodass also im Ergebnis zu sagen ist, dass in Südamerika eine Konstellation entsteht, mit Evo Morales in Bolivien, mit Hugo Chavez in Venezuela, vielleicht auch mit Néstor Kirchner in Argentinien, die möglicherweise einen erhöhten Widerstand gegen WTO und Weltbank vorbereitet und vielleicht auch durchsetzen kann. So viel dazu, aber konkret zu Argentinien. Freunde aus Santa Fe, aus der Provinz Santa Fe, haben mir ein Mail geschrieben und gesagt, dass hier gerade auch wieder versucht wird, die Wasserversorgung zu privatisieren. Sie war bereits privatisiert seit 1995, der Gestalt, dass der Firma Suez aus Frankreich, die ja allen, glaube ich, bekannt ist, eine 30-jährige Konzession gegeben wurde. Die weiteren Entwicklungen waren so, wie sie immer sind. Der Wasserpreis ging nach oben, die Erhaltungsinvestitionen gingen nach unten, die Verträge über Investitionen in die Wasserversorgung sowie Neuanschlüsse wurden nicht eingehalten. Das ist so immer so dieses Profil, mit dem man sich dann rumstreitet. Und da die Argentinier ähnlich durchsetzungswillig und fähig sind wie die Bolivianer, haben sie dann eine sogenannte Consulta organisiert, man könnte sagen einen Volksentscheid, bezüglich der Frage, wie sie ihre Wasserversorgung in der Provinz Santa Fe, es ging um 15 Städte, organisiert haben wollen, und haben mit einer klaren Mehrheit deutlich gemacht, dass sie eine Wasserversorgung in öffentlicher Hand haben wollen. Als jetzt in den letzten Wochen die Verhandlungen liefen, wie das Ganze auf den Weg gebracht wird, haben parallel Verhandlungen begonnen zwischen Suez und neuen Interessenten, die dann nach Suez wieder an das private Wasser dran wollten, also das Wasser in privater Hand. Und das war jetzt in dem Fall ein deutsches Unternehmen. Und das ist insofern interessant, als dass dieses Unternehmen in unseren globalisierungskritischen Kreisen noch gar nicht als solches bekannt ist. Und zwar ist das eine Baufirma. Es ist die Baufirma Bilfinger und Berge. Und wenn man diesen Namen so hört, dann denkt man, stellt man sich so vor, so Lastwagen, so Dreiachser und Hausbau und Beton und so weiter. Das ist aber schon lange her. Dieses Traditionsunternehmen hat vor 125 Jahren in der Tat so begonnen, hat sich aber in den letzten Jahren entwickelt zu einem Global Player. Die Unternehmen selber, die so verfahren, nennen sich Multi-Utility Groups. Das heißt so viel, dass sie im Prinzip alles anbieten, insbesondere Privatisierung und auch Betreibermodelle. Sie wissen ja, dass bei Privatisierung oder unter dem Begriff Privatisierung ganz verschiedene Dinge und Vorgänge zu Hause sind. Es gibt einmal die materielle Vollprivatisierung, also wenn man alles zu 100% verkauft, so wie wir das in Stuttgart getan haben, Gas, Strom, Wasser und die Anteile an der Bodenseewasserversorgung einfach alles verkaufen. Insofern ist das richtig, wenn man im Magazin Kapital festgestellt hat, dass OB Schuster der erfolgreichste OB in Deutschland ist. Das ist damit bestätigt, weil wir die Ersten sind, die alles verkauft haben. Aber natürlich versteht man unter Privatisierung auch andere Modelle. Das ist dann PPP und ÖPP, also öffentlich-private Partnerschaften. Und die rot-grüne Bundesregierung hat gerade, bevor sie abgetreten ist, noch das ÖPP aufs Gleis gesetzt. Öffentlich-private Partnerschaften, das ist alter Wein in alten Schläuchen. Da wird nochmal das Gleiche verkauft, nämlich ein Modell, wo doch dann die Privaten wieder den Zugriff haben. Und ich darf Ihnen sagen, wenn ein Privater als Betreiber eine 30-jährige Konzession hat, ist das von den Auswirkungen her ungefähr einem materiellen Vollverkauf gleichzusetzen oder zumindest sehr ähnlich. Es gibt da noch das sogenannte WOT-Modell, was im Ausland, insbesondere in der dritten Welt, sehr viel Anwendung findet. Das heißt, wenn man es ausschreibt, Build, Operate, Transfer. Das heißt also, ein Konzern baut etwas, dann betreibt er es in der Regel für 20, 25 oder 30 Jahre und gibt es dann zurück an die Öffentlichkeit, sodass man fast geneigt sein könnte zu sagen, das ist ja alles in Ordnung, das ist ja prima, nach 30 Jahren haben wir das wieder und dann passt das. Ist es aber nicht. Und warum das nicht in Ordnung ist, werden wir auch noch beleuchten heute Abend. In Santa Fe hat jedenfalls eine der Töchter von Bilfinger und Berger, ich will die nicht alle aufzählen, weil das ist ein Stammbaum mit unendlich vielen Zweigen, also wie viel Untercompanies und da ist noch eine LTD und noch eine SA und dann noch eine sowieso. Die haben also zig Unterunternehmen. Und das Ziel war, jetzt die Wasserversorgung von Santa Fe zu betreiben. Ich habe in diesem Fall das Gefühl gehabt, mal einen anderen Weg zu gehen und habe bei dem Unternehmen direkt angerufen und habe gesagt, ich möchte jemanden vom Vorstand sprechen. Ich habe da ein Problem. Und dann fragte mich die Dame am Telefon, ob ich eine Anlage kaufen will. Dann habe ich gesagt, nein, ich will keine Anlage kaufen, ich habe ein politisches Problem. Dann bin ich zigmal weiter verbunden worden und kam dann bei dem Manager an, der für Lateinamerika zuständig ist. Also die haben einen Repräsentanten, der dann in ganz Lateinamerika die Interessen der Firma wahrnimmt. Und interessant ist, dass dieser Vertreter zunächst überhaupt nicht wusste, dass seine Firma die Wasserversorgung übernehmen will. Daraufhin habe ich ihm verschiedene Texte und Zeitungsartikel aus Argentinien zugeschickt, damit er informiert ist über das, was sein Unternehmen in Argentinien vorhat. Dann haben heiße Beratungen innerhalb der Firma stattgefunden und ich habe ihm gesagt, dass er damit rechnen muss, dass Kampagnen organisiert werden, wenn er weiter daran festhält und gegen den Willen der Bürger die Wasserversorgung betreiben will. Der neueste Stand ist der, das ist der Stand von gestern, dass wahrscheinlich es sicher ist, dass Santa Fe sein Wasser in öffentlicher Hand behält, aber um das deutlich zu sagen, nicht wegen meinem glücklichen Telefonat, sondern es kam noch ein Glückszustand, Umstand hinzu, der darin besteht, dass Suez gesagt hat, jawohl, wir gehen, aber wir werden bei der Schiedsstelle der Weltbank noch ein Verfahren anhängig machen, in dem wir 300 Millionen US-Dollar entgangenen Gewinn geltend machen wollen. Daraufhin hat der Gouverneur von Santa Fe sich entschlossen, die gesamte Wassergesellschaft zu liquidieren. Also ich kenne das argentinische Recht nicht, deswegen kann ich da nicht zu genau werden, so was man bei uns Konkurs nennen würde, um sich zunächst mal komplett diesem Zugriff von Suez zu entziehen. Und die Verhandlungen, wie das jetzt weitergeht, die laufen jetzt gerade im Moment, aber es sieht gut aus, dass es einmal mehr gelingen kann, die Wasserversorgung in öffentlicher Hand zu behalten. Noch ein letzter Hinweis zu Argentinien. Das Gleiche ist in Buenos Aires auch gelungen. Nestor Kirchner hat entschieden, Suez rauszuschmeißen, nachdem Suez die Wasserpreise um 60% erhöhen wollte. Dass natürlich diese 60% Erhöhung viel schwerwiegender ist als bei uns, liegt daran, dass ja das Verhältnis zwischen Wasserpreis und dem durchschnittlichen Einkommen ein eklatant anderes ist. Sie wissen, dass Argentinien das erste Land in der Welt ist, was im 20. Jahrhundert einen Vollcrash erlebt hat, einen Totalstaatsbankrott. Das war im Dezember 2001, als damals Präsident de la Rúa an allen Banken alle Gelder eingefroren hat, auch die der privaten Personen, und gesagt hat, liebe Leute, es ist vorbei, ich brauche euer Geld auch noch, es ist einfach aus. Also ein richtiger, kompletter, vollständiger Staatsbankrott. Tragisch ist, dass im Moment versucht wird, diesen Staatsbankrott und diese ungeheure Verschuldung dadurch zu kompensieren, dass Argentinien ständig seinen Erdölexport erhöht, was auf der einen Seite gut ist, weil sie dadurch versuchen, sich aus dem Würgegriff der Weltbank zu befreien. Es ist aber kritisch insofern, als dass der Faktor, der etwas darüber besagt, wie lange die Ölreserven noch halten, natürlich in dem Maße nach unten geht. Und wenn sie den Verbrauch, den sie im Moment haben, weiterführen, dann reicht das Öl noch 17 Jahre. Also Sie sehen, wie schwierig das ist, einen Staat zu dirigieren und lenken, der einen vollständigen Staatsbankrott hinter sich hat. Diesem Staatsbankrott ist vorausgegangen, dass man sagt, Argentinien ein Musterschüler der WTO und der Weltbank war, die also diese neoliberalen Strategien voll und ganz übernommen haben und auch befolgt haben. Sie haben also alles verkauft, was man nur verkaufen kann, wie das eben so geht, Telefon und Eisenbahn und was sonst noch geht. Von 76 bis 83 hatte Argentinien eine Militärregierung, die auch einen ungeheuren Schuldenberg von ungefähr 60 Milliarden US-Dollar hinterlassen hat. Also eine sehr vertrackte Situation. Und an Argentinien kann man ungefähr ablesen, welche Entwicklungen zu erwarten sind, wenn man diese neoliberale Schiene komplett fährt und alles öffentliche Eigentum verkauft und die Verschuldung immer höher steigt. Bei uns in Deutschland wird das wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern. Unsere Verschuldung ist auch exorbitant. Die Staatsverschuldung ist bei über 2.000 Milliarden Euro. Und man fragt sich immer, naja, ich merke davon ja gar nichts. Wir sind hier im Raum, wir haben auch zu essen und zu trinken. Warum soll mich diese Staatsverschuldung überhaupt stören? Die Antwort ist die, dass faktisch eine so hohe Verschuldung Abhängigkeiten auslöst und ein Land erpressbar macht. Das heißt also, wenn die Verschuldung so hoch ist, mal ganz abgesehen davon, dass die Zinsen auch exorbitant sind, dann löst das Abhängigkeiten insofern aus, als dass über diese ganzen Querverwicklungen zwischen Politik, Banken und Wirtschaft auch Interessenslagen der Wirtschaft angemeldet werden und bei einer so hohen Verschuldung leichter durchsetzbar sind. Das muss man auch im Zusammenhang sehen mit Privatisierung.